Wir sind gerade in einer Predigtreihe gemeinsam unterwegs, die uns sehr am Herzen liegt, weil wir irgendwie gemerkt haben, wir wollen einfach drüber reden, wo wir das Gefühl haben, als Gemeinde, das ist wichtig, darüber nachzudenken. Das ist wichtig, diese Dinge zu beleuchten, weil es einfach wichtig ist, dass dieses in unsere Reihen hineinkommt, in die neuen Stuhlreihen, in dein Herz. Und letzte Woche haben wir über die Gegenwart Gottes eine Predigt gehört. Ihr könnt die auch immer nachhören im Internet, wenn ihr das verpasst habt irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Und diese Gegenwart Gottes, das ist das, was wir in unseren Gottesdiensten spüren. Das ist das, ich habe vor uns irgendwie so das Gefühl gehabt, wo der Gottesdienst losgegangen ist. Es war noch ganz viel Zerstreutheit so im Raum. Jeder hat irgendwie so seins mitgebracht und hat irgendwie versucht, sich zu sortieren. Und man merkt trotzdem irgendwie, dass wie so ein Sieb manchmal, dieser Geist Gottes, der uns dort durchrüttelt und zum Schluss bleibt das in diesem Sieb liegen, was wichtig ist. Und das war irgendwie spürbar für mich, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast heute, aber das war so ein richtiger Balsam gerade irgendwie, so von Gott geerdet zu werden und sortiert zu werden. Und das ist cool, dieser Geist Gottes, das bringt, wenn der anwesend ist, das bringt zwangsläufig irgendwie mit sich, dass ein Wirken davon ausgeht. Und davon sind wir fest als Gemeinde überzeugt, dass wir nicht irgendwie so einen, wollen wir vorsichtig formulieren, halbtoten Gott anbeten, sondern einen vollkommen lebendigen Gott. Einen Gott, der heute hier ist und der an deinem Herzen arbeiten möchte, der dein Herz liebt, der dich liebt. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die sind alle genauso alt, aber die kennt ihr alle quasi, die habt ihr alle schon mal gehört, denke ich. Die steht in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Stelle verbindet eigentlich das Thema von letzter Woche mit dem Thema von heute. Gottes Geist ist unter uns, wenn wir uns versammeln. Und es soll uns heute um Gemeinschaft gehen. Welch passendes Ereignis, habe ich gedacht, vor uns, wo ich so hier saß und versucht habe, meinen Stuhl nach hinten zu schieben und es ging nicht. Dass wir diese Stuhlreihen jetzt miteinander verbunden haben. Also ob du Gemeinschaft willst oder nicht, ein Stück weit ist sie heute entstanden, weil dein Stuhl nicht mehr so frei ist, wie er vorige Woche war. Und wenn du nach vorn rutscht, rutscht dein Nachbar ein Stück mit. Und du kannst nicht entfliehen. Auch nicht, wenn er schlecht singt oder keine Ahnung, was er noch so mit sich bringt. Das bringt Verbindung. Ich habe mal so einen Satz, Gemeinschaft Gottes oder Gemeinschaft unter Christen führt automatisch zur Zunahme von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart. Das sagt das Bibelvers eigentlich. Es reicht, wenn sich Christen versammeln und ihr Herz ausrichten auf diesen Gott und er setzt sich mit in die Stuhlreihe. Er stellt sich mit in den Lobpreis. Er kommt mit auf die Bühne. Er ist hier. Wenn Gott das verspricht, kann man es glauben oder nicht, aber ich bin davon überzeugt, Gott macht keine leeren Versprechen, sondern Gottes Versprechen sind wahr und spürbar. Am Anfang der Bibel lesen wir schon von dieser Beziehungsgemeinschaftsidee, die Gott da in sich trägt. Wir merken beim Erschaffen von dieser Eva, da wurde dieser Satz gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und die Eva wurde geschaffen. Und dort zeigt Gott eigentlich, er hätte ja auch so den Adam machen können, quasi in vollkommener Abhängigkeit zu ihm, Gemeinschaft mit ihm, das hätte ja ausreichen können, aber nein, es benötigt ein Gleiches, ein Gegenüber, ein auf Augenhöhe, ein Menschen. Und das ist irgendwie, das ist die Grundlage eigentlich davon, wenn wir heute hier sitzen. Die Grundlage ist, dass wir uns gegenseitig benötigen in unserem Leben. Dass wir Gemeinschaft benötigen in unserem Leben. Dass Gott von Anfang an gesagt hat, alleine sollst du es nicht schaffen und wirst du es nicht schaffen, sondern zusammen. Wie viele Menschen das auch immer sind, das kommt, glaube ich, gar nicht mal so drauf an. Bei Adam war es am Anfang nur eine Person, die Eva, es wurden dann automatisch noch mehr. Da hat Gott noch was Tolles geschaffen, aber da reden wir irgendwann anders drüber. Aber egal wie viel es ist, es benötigt jemanden anderen in deinem Leben. Es benötigt einen daneben. Das Tolle und gleichzeitig das Herausfordernde an Gemeinschaft ist, dass, ich weiß nicht, wer das Spiel kennt, es funktioniert nicht wie das Spiel Lemminge. Das habe ich früher mal als Kind gespielt, das war einfach, das habe ich einigermaßen verstanden und hat auch wenig Frustpotenzial hervorgerufen. Und da fallen immer die gleichen Männlein quasi oben aus diesem Fenster und dann hast du so verschiedene Funktionen und dann klickst du die Männlein an und dann gibt's den einen, der stellt sich dann so hin und hält die anderen auf, der nächste baut eine Treppe, der andere hat Fallschirm, 1000 Funktionen. Und die sind irgendwie prinzipiell erstmal alle gleich und die kriegen einfach nur ein Equipment quasi durch mein Klicken mit der Maus und dann können die was. Und sind dann ein Stück anders. Das Interessante an uns Menschen ist, dass wir von Grund auf erstmal verschieden gemacht sind. Ohne Equipment. Ohne dass irgendjemand was in unseren Rucksack hinzutut, sind wir erstmal verschieden. Und das sehen wir, glaube ich, wenn wir heute in den Raum schauen. Keiner sieht gleich aus. Gut, dass heute nicht meine Schwägerin da ist, dann hätten wir so ein... Die sind Zwillinge, aber auch ich habe gelernt, meine Frau und ihre Schwester auseinanderzuhalten. Das heißt, nicht nur an der Stimme oder an der Art oder an der Kleidung, sondern am Aussehen. Wir sind verschieden gemacht. Und dieses verschieden gemacht bedeutet natürlich auch, es ist nicht jeder wie du. Und nicht jeder ist auf der Wellenlänge wie du. Und nicht jeder passt zu dir. Und nicht jeder, ja, ist irgendwie dein Herzensmensch. Im Römer 12, die Verse 4 bis 5 lesen wir, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Ganz einfach beschrieben, guckt meinen Körper an. Ich habe viele Gliedmaßen an meinem Körper, Hände, Arme, Beine, Ohren, was alles noch. Es sieht nichts davon gleich aus, aber alles hat eine Funktion und mein Körper wäre eingeschränkt, wenn eins davon fehlen würde. Manchmal wünscht man sich sogar noch eine dritte Hand, dann wäre es noch so ein Ding, aber das hat man nicht. Aber mit zweien geht es auf jeden Fall besser als mit einer. Und hier steckt diese Gottesidee dahinter. Beim Menschmachen. Ich mache die völlig unterschiedlich. Ich mache ganz verschiedene Charaktere. Ich mache jeden anders, jeden besonders. Und dann gucke ich, dann haue ich die auf die Erde und gucke, wie die miteinander klarkommen. Dann gucke ich, wie die sich miteinander anpassen können, ob die miteinander können, ob die Differenzen quasi, die es so aufgrund dieser Verschiedenartigkeit gibt, ob die die überwinden können. Das Krasse an diesem Bild ist, dass wenn der Mensch das nicht schafft, dass der Körper hinkt oder nur ein was heben kann und nur wenig oder nur die Hälfte sieht, die Hälfte hört, gar nichts hört. Es führt zu Einschränkungen, wenn wir an diesem Punkt in unserem Leben scheitern. Das Coole ist, dass das Bild kann man herrlich ausbauen eigentlich. Wir sind nicht nur verschieden gemacht, sondern dann gibt's auch noch das verschiedene Equipment. Also das Lemminge-Bild ist echt cool, weil Gott gibt natürlich Equipment in unseren Rucksack. Und da macht er nochmal Unterschiedlichkeit. Es ist noch nicht mal so, dass es quasi ein Set für einen Christen gibt, was wir abholen können. Du bekehrst dich und dann liegt da so eine Tüte von Gott. Da haben wir überlegt, ob wir unsere neuen Leute quasi in unserem Raum begrüßen mit einer Tüte, wo so Informationen von uns drin sind. So könnte es ja auch bei Gott sein. Hier ist deine Tüte. Dort sind die 10 Gaben drin, die du brauchst. Die haben alle anderen auch gekriegt. Guck, dass du was Gutes draus machst. Und dann geht's los. Nein, dort macht Gott wieder einen Unterschied. Und nicht zwischen besser und schlechter, sondern einen Verschiedenheitsding. Gott gibt jedem eine andere Gabe. Klar, gibt's vielleicht den einen oder anderen, der die gleiche Begabung hat. Das ist cool. Aber prinzipiell verteilt Gott ganz verschieden und macht den Menschen noch verschiedener, als er eigentlich schon von Grund auf ist. Ich musste am Beispiel von mir und meiner Frau feststellen, dass es zum Beispiel, das ist jetzt ein Ding von Unterschiedlichkeit, was aber definitiv unseren Alltag und auch deinen Alltag prägt, es gibt extrovertierte und introvertierte Menschen. Meine Frau ist jemand, die benötigt Gesellschaft, Gemeinschaft, Treffen, weggehen, Gemeinde, viele Leute, um ihren Tank aufzufüllen, um quasi sich erfüllt zu fühlen. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich benötige eher Couch, Hund, Wald, Einsamkeit, Ruhe. Gestern habe ich meine Kinder allein ins Bett gebracht und es war ziemlich laut und ich saß dann am Schluss in meinem Sessel und ich habe gemerkt, wie so ein Rauschen durch meinen Kopf ging. Noch so quasi das Rauschen, dass ich schreie, sie alle schreien. So ist es manchmal. Es gibt schlechte Abende, da schreien alle. Und dann habe ich gemerkt, wie das so langsam in diesem Sessel runtergefahren ist und ich konnte dort einfach durchatmen und durchschnaufen. So bin ich gemacht. Ich kann es auch nicht verändern, klar, ich kann mich herausfordern. Und das ist das, was Gott in uns hineingibt. Lass dich herausfordern. Unsere Ehegemeinschaft quasi ist an diesem Punkt definitiv herausgefordert. Wenn wir uns jemand die Frage stellt, wie sieht dein ideales Wochenende aus, dann ist das verschieden. Bei mir ist der Sonntag eher in 4 Wänden oder Garten, bei der Sarah eher in Chemnitz. Und das bringt halt bei dem einen entweder Enttäuschung, wenn es nicht passiert, bei dem anderen Stress, wenn es nach Chemnitz geht. Das Wichtige, ja, das Wichtige ist, dass wir uns herausfordern, dass wir herausgefordert sind, uns zu verstehen und uns zu respektieren. Und ihr seht, ich bin jetzt seit 10 Jahren verheiratet, wir haben es geschafft, in irgendeiner Form uns zu arrangieren, in diesem Punkt. Es ist also kein Grund von so verschieden, das kann nicht klappen, weil dann klappt es mit keinem Menschen auf dieser Welt, weil, wie schon erwähnt, es sind alle irgendwie verschieden. Wenn Gott diese Gemeinschaft unter seinen Kindern so wichtig ist, dann ist es, denke ich, Grundlage, dass wir uns als Gemeinde damit beschäftigen. Hier kommen ja quasi Kinder Gottes zusammen. Hier kommen die zusammen, die gesagt haben, Jesus, du gehörst in mein Leben. Wie wäre es, wenn sich Gemeinde nicht mit diesem Punkt beschäftigt? Da würde irgendwas fehlen. Ich glaube, das ist ein Grundding und auch eine Grundherausforderung. Wichtig in dem Zusammenhang ist mir aber nochmal geworden in der Vorbereitung, Gemeinde ist nicht auf Gemeinschaft gegründet. Das ist ein bisschen ein komischer Satz, weil es ist ja trotzdem irgendwie, Gemeinde besteht ja aus Leuten, sonst wäre ich eine Ein-Mann-Gemeinde. Aber Gemeinde ist auf Jesus gegründet. Wenn wir diesen Punkt außer Acht lassen, dann wird Gemeinde in ganz viele Schieflagen geraten, weil wir diesen Jesus, wir werden da noch einzelne Punkte verfolgen, diesen Jesus brauchen, um miteinander leben zu können. Wir brauchen diesen Jesus hier in diesem Raum, damit er miteinander uns verbindet. Alleine wir und mit der Eigenschaft, wir wollen Gemeinschaft haben und es ist gut, dass wir Gemeinschaft haben, werden es nicht schaffen. Ich habe eine Gemeinde, die ich so beobachte im Internet, weil mir das einfach gefällt. Die sind so, ich bin ja ein Typ, der gerne was verändert und gerne auch in unserer Gemeinde, unser Ältestenteam weiß das. Ich tue immer gern überlegen, was wir anders machen können, wie wir die Gemeinde umstrukturieren vielleicht auch, wie wir überhaupt strukturieren. Ich liebe Strukturen. Tut mir leid, den haben wir jetzt kennengelernt. Ich habe auch kennengelernt jetzt gestern, vorgestern im Gespräch, nicht jeder liebt Strukturen. Tut mir leid, ich liebe Strukturen und gehe da drin auf. Und ich habe da so eine Gemeinde gefunden mit einem Pastor, der macht das ähnlich und das gefällt mir richtig gut und der ist da sogar noch viel, viel besser wie ich und ich kann von dem lernen und die Gemeinde spielt an sich keine Rolle, aber ich habe von denen quasi heute einen kleinen Aufbau meiner Predigt übernommen. Nicht unbedingt den Inhalt, aber so eine Struktur, so eine Leiter, die dort gegangen sind mit ihrer Gemeinde, die haben dort eine richtige Reihe draus gemacht. Ich möchte es heute kürzer fassen. Und ich glaube, es sind 4 Punkte, 1, 2, 3, 4, ja, genau. Es sind 4 Punkte mitgebracht, wie sich Gemeinschaft in Gemeinde und in uns als Menschen quasi widerspiegelt und was für verschiedene Gemeinschaften es eigentlich gibt, auf was so die Grundlagen sind. Und der erste Punkt, und ich habe es vorhin schon erwähnt, den beschreibe ich mit Bekenntnisgemeinschaft. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Bam, da müssen wir Gemeinde draufstellen. Es gibt keinen anderen Grund, Gemeinde zu bauen, als Jesus Christus. Die Jünger sind damals losgelaufen, weil sie den Auftrag hatten, in die Welt zu gehen und die gute Botschaft zu bringen. Und diese gute Botschaft wurde von Menschen im Herzen angenommen und die Leute haben sich getroffen. Grundlage ist nicht, wir brauchen einander und Gespräche. Grundlage ist, wir stehen auf Jesus. Es gibt keinen anderen Grund. Natürlich ist es möglich, in diese Gemeinde zu kommen. Ich will heute niemanden ausgrenzen und du hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich begrüße es sogar, wenn du heute hier bist und sagst, ich will diesen Jesus erstmal kennenlernen, bevor ich Ja dazu ihm sage. Ich muss mir das erstmal angucken, auch vielleicht, wie sich diese Lemminge so verhalten. Ich will das erstmal sehen und erleben, bevor ich irgendwie eine Entscheidung treffe. Und dann ist es perfekt. Du kannst hierher kommen, um Kraft zu tanken. Du kannst hierher kommen, mit dem Wunsch, Menschen zu treffen. Du kannst hierher kommen, um einfach irgendwie in Kontakt zu treten. Nächste Woche wollen wir drüber reden und deswegen kürze ich den Punkt ein Stück, wie wichtig es ist, quasi die Fenster zu putzen und nach draußen zu sehen und diese wunderbare Stadt zu sehen und unser Erzgebirge und unsere Umgebung. Da will ich heute nicht alles von wegnehmen, sondern da wollen wir tatsächlich eine eigene Predigt draus machen. Aber das ist das, in diesem Ding steht quasi Gemeinde, in diesem Zwiespalt ist es nicht, sondern in diesem Spagat. Wir sind gegründet auf Jesus und wir sind eine Gemeinschaft, die kein anderes Fundament erstmal braucht als diesen Jesus und laden aber nach außen einen Menschen mit auf dieses Fundament zu nehmen. Das ist immer ein Stück eine Herausforderung. weil Menschen einfach von, also ich hoffe es, dass Menschen von außen in diese Gemeinde kommen, die eben noch nicht dieses Fundament Jesus haben und wo wir gemeinsam ihnen ein Fundament anbieten können, ein Fundament zeigen können. So wie die Jünger Fundament Jesus gezeigt haben, indem sie in die Welt gegangen sind. Durch Kraft, durch eine gute Gemeinschaft, durch tolle Predigten, durch tiefe Begegnung mit Jesus. Wie auch immer das aussieht, was Menschen dort brauchen, um diesen Jesus zu verstehen. Und trotzdem noch einmal, die erste Grundlage ist, wir sind eine Bekenntnisgemeinschaft. Wir glauben an Jesus Christus und das ist unser Fundament. Der zweite Punkt, und da kommt daraus ein Stück hervor, wir sind eine Wertegemeinschaft. Fast logisch mit unserem Bekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, bedeutet auch, dass ich dieses Wertesystem Gottes nicht 100% in meinem Leben sofort aufnehme und umsetze, aber dass ich es mir anschaue. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich in der Bibel viele tolle Geschichten, wo Gott zeigt, wie er uns sieht, wie Gott zeigt, wie er mit uns umgeht, wenn es mal nicht so funktioniert, wie Gott zeigt, wie er sich Beziehung vorstellt, wie Gott zeigt, wie er sich Beziehung untereinander vorstellt. Die Bibel ist eigentlich so ein Gradmesser für, wie kann ich mein Leben bauen und wie kann ich überstehen und wie kann ich mit diesem Gott in Beziehung bleiben und sein und wachsen. Wenn man Kinder hat, merkt man ganz schnell, was es bedeutet, dass man Werte im Verhalten festlegt oder dass es Werte im Verhalten gibt. So dieses Ding, ich habe meine Kinder manchmal, also höre ich aus dem Kindergarten ab und dann unterhält man sich noch kurz mit den Kindergärtnern und dann kriegt man so gesagt, was an diesem Tag so passiert ist und nicht immer sind es gute Dinge, sondern manchmal auch Dinge, wo ich danach einfach mich mit den Kindern nochmal hinsetze und denen erzähle, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie wir uns verhalten. So bitte, danke, Geduld, teilen, den anderen sehen, nicht schubsen. Und so weiter, also diese Grundlagendinge eigentlich. Und sobald man Kinder hat, merkt man eigentlich, ich gebe Werte mit, die Kinder setzen sie um oder nicht. Und ein Stück weit fällt es wieder auf mich zurück, wenn es quasi nicht ganz so funktioniert. Und unsere Kinder sind ein Stück weit trotzdem auch, ohne jetzt Druck machen zu wollen, aber ein Spiegel von dem, wie wir Werte vermitteln und wie wir erziehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Ich glaube, so ist es auch bei Gott. In der Bibel lesen wir sollen das Licht in der Welt sein. Unser Umgang, unser Verhalten, unsere Begierden, das, was wir in diese Welt hinaustragen, das zeigt unseren Vater im Himmel. Oder auch nicht. Ich glaube, dass wir das ganz oft jetzt zur Zeit erleben, dass die Christen wieder so ja ein Stück weit mit dieser Negativpresse quasi Gott zeigen. Ich will auf niemanden rumtreten, weil ich glaube, dass wir genauso in diesem Dilemma oftmals stehen, wie unser Verhalten quasi nach außen hin Menschen beeinflusst. Aber es ist furchtbar zu sehen, dass Kirche keinen Unterschied mehr macht zu dem, was in der Welt passiert. Es ist traurig zu sehen, dass Gemeinden nicht mehr der Platz oftmals sind, wo Friede und Miteinander herrscht, sondern wo genau das Gegenteil davon geprägt ist, wo Missbrauch passiert und schlimme Dinge passieren. Und ob wir das wollen oder nicht, und Gott ist da sicherlich, wir können es nicht Gott in die Schuhe schieben, dass es passiert, aber wir sind lebendes Zeugnis für eine Beziehung mit Gott. Und wenn wir dort ein Leben leben quasi, wo dieser Gott nicht mehr drin vorkommt und wir sagen, wir stehen aber trotzdem noch auf dem Fundament, dann weiß ich nicht, welchen Gott wir zeigen. Ich habe eine lange Bibelstelle mitgebracht, also Epheser 4, 24 bis 32. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Tut nichts, was dem Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt.
Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Krasse Stelle. Wo ich die gelesen habe, habe ich gedacht, mein Gott, das ist tief, was Gott hier schreibt, wie unser Miteinander aussehen soll und wie unsere Veränderung in unserem Herzen stattfinden soll. Die Bibel beschreibt hier das Zusammenleben von Menschen und das, ja, wie es aussehen soll und wie es nicht aussehen soll. Die Bibel beschreibt an dieser Stelle ganz klar, wie es nicht aussehen soll. Da ist nicht irgendwie so eine Verharmlosung, sondern es ist ganz klar, was dort steht, wie wir eben nicht unserem Nächsten begegnen sollen. Und es steht auch ganz klar, wie wir ihm begegnen sollen. Auf der einen Seite die Dinge, die aufhören müssen, auf der anderen Seite die Dinge, die unser Handeln und Denken prägen sollen. Jetzt können wir sich die Sache, wenn es so einfach wäre, so, ich ziehe diese neue Hose an und ab da bin ich schlank, nach dem Motto, nein, so ist es halt nicht. Das ist ein Prozess, auf den wir uns einlassen dürfen und sollten. Ich habe es so überlegt, es wäre ja eigentlich schön, wenn es so ein Schnipsen wäre, aber eigentlich ist es eher wie eine Zwiebel aufgebaut, unser Leben und unsere Veränderung. Es fallen immer so Schalen ab und es fallen so Bereiche ab und es geht immer näher an unseren Kern. Es geht immer näher zu dem Innersten von uns. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Ein lebenslanger Prozess, wo Gott uns formen möchte, wo Gott unsere Werte, unser Denken, unser Handeln verändern möchte. Nicht, weil er uns quälen möchte, sondern weil er uns befreien möchte. Weil er möchte, dass wir ein gutes Miteinander leben. Und ich glaube, wenn wir in den Himmel gehen werden und wenn wir bei Gott sein werden, dann werden wir super Gemeinschaft erleben. Wo diese Werte, die Gott quasi mit diesen Versen auf die Erde wirft, die sind da, die sind vorhanden. Hier ist es ganz wichtig, dass wir nochmal verstehen, dass unser Fundament, auf dem wir stehen, nicht unsere Gemeinschaft ist, sondern dass es Jesus Christus ist. Weil wenn du schon mal versucht hast, dich selber zu verändern, dein Handeln zu verändern, indem du dir heute sagst, ab morgen mache ich es anders, ich bemühe mich jetzt, dann wirst du merken, dass das Kraft raubt. Und ich habe festgestellt, dass das nicht nur Kraft raubt, sondern dass es dazu führt, wenn du dir das ernst nimmst und sagst, ich will mich dort verändern, dann führt es eigentlich eher in Einsamkeit. Weil du merkst, sobald ich in Gemeinschaft komme, bin ich dort so herausgefordert, dass ich diese Gemeinschaft lieber gar nicht erst suche, um sauber zu bleiben quasi in dem, was ich mir vorgenommen habe. Wenn wir mit Jesus diesen Prozess einschlagen und wenn wir sagen, wir stehen auf diesem Fundament, dann bedeutet das, dass es nicht darum geht, dass wir Krafttraining machen und es jeden Tag vor den Spiegel stellen und sagen, ab heute keine Wutangriffe, keine Wutanfälle mehr, ab heute rede ich anders, ab heute das, sondern dann geht es darum, dass du Gott diese Bereiche deines Lebens offenbarst und dass er sie verändern kann. Um nichts anderes geht's. Du wirst dich nicht selber verändern, sondern dass Gott in dir zunimmt, dass der Heilige Geist in dir wächst und dass du Dunkelbereiche deines Lebens aufmachst und sagst, guck mal rein, Gott. Das wird dich verändern. Und das braucht Scheiben. Da denkst du in einem Jahr, jetzt habe ich was vor Gott gebracht und jetzt hat er es wirklich verändert. Und dann am Ende des Jahres denkst du, oh Mensch, und es hat noch viel mehr freigelegt in meinem Herzen, was noch verändert werden muss. Wo ich immer noch, wenn ich dieses Wertesystem Gottes anlege, drüber hinausschieße, wo die Linie überschritten wird. Wo ich schlecht mit meinen Beziehungen umgehe, mit meinen Leuten, die um mich sind. Eigentlich ist es trotzdem für mich beruhigend, weil ich weiß, es braucht erstmal nichts mehr als eine Tür zu öffnen. Und wie sich das, wie Gott das verändert. Oftmals setzen wir uns hin und sagen, wie soll das bei mir je anders werden? Ich bin schon immer so gewesen, es wird sich nie verändern. Wie soll das anders sein? Die Antwort brauchst du nicht geben. Da brauchst du auch keine Antwort drauf finden. Die Frage ist, bist du bereit, die Tür aufzumachen und Gott dein Leben verändern zu lassen? Oder hältst du daran fest? Ich glaube, dass wir an Dingen festhalten können, dass wir Dinge nicht loslassen wollen. Das kann ganz verschieden sein und es ist ganz verschieden. So verschieden wie ihr seid, so verschieden sind die Dinge, die ihr nicht loslassen möchtet. Hier bist du herausgefordert, wenn du so sagen willst, kräftig zu sein und zu sagen, ich bin bereit, Gott, egal was es ist, egal was mit mir passiert, egal wie du mein Leben veränderst, egal ob sich danach noch gut oder schlecht anfühlt, also das weißt du ja in dem Moment noch nicht, wo du eine Entscheidung triffst, ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ich bin bereit und öffne diesen Bereich. Und das führt dazu schon zu diesem nächsten Punkt, der dritte Punkt, wir sind eine Weggemeinschaft. Wir sind in allem gleich, nobody is Jesus. Wir sind nicht perfekt. Keiner, wie er heute hier sitzt, kann von sich sagen, ich bin quasi general überholt. Ich habe alles in mir, guckt mich an, von mir könnt ihr lernen. Vielleicht sagt das der ein oder andere, dann sollte auch trotzdem nochmal in sich gehen. Gemeinsam auf dem Weg zu sein, bedeutet, mit anderen konfrontiert zu sein. Und auch mit diesen Schwächen und mit den noch nicht in Erfüllung gegangenen Veränderungen. Das bedeutet, dass wir uns verletzen, das bedeutet, dass wir uns ausgrenzen, dass wir uns unverstanden fühlen, dass wir andere Menschen verletzen, dass wir andere Menschen ausgrenzen. Das bringt so eine Gemeinschaft mit sich. Klingt jetzt nicht unbedingt wie eine Einladung zu, bringt doch mal jemanden mit. Aber das bedeutet es, auf dem Weg zu sein. Das bedeutet es, in Kauf zu nehmen, dass es nicht immer alles gut ist und nicht immer alles funktioniert. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, was können wir denn tun? In einer Hinsicht wollen wir dieser Welt zeigen, was gute Gemeinschaft bedeutet und gutes Miteinander bedeutet. Und auf der anderen Seite sind wir uns bewusst, dass es ein lebenslanger Prozess der Veränderung in uns ist, ja, quasi clean zu werden, quasi ja, leuchtend, wie eine Kerze zu werden, also wie vielleicht noch eher wie ein Strahler. Matthäus 18, Verse 21 bis 22, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihnen, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Ist es genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das ist genau diese Frage. Wie lange muss ich mir das antun? Wie lange muss ich noch ertragen, wie Menschen mit mir umgehen? Wie lange muss ich warten, bis sich jemand verändert, damit ich sagen kann, jetzt fühle ich mich wohl. Hätte Jesus sagen können, okay, 10-mal ist dann wirklich, dann ist die Geduld am Ende. So ist ja unser Leben ganz oft. Ich habe es jetzt echt oft versucht, lang versucht. Ich habe oft mit dir geredet und jetzt irgendwann ist aber Schluss. Jesus fordert uns auf, 70-mal, 7-mal eine ganze Menge zu vergeben. Unser Prozess von Gemeinschaft auf dem Weg zu sein bedeutet, immer vergebungsbereit zu sein. Das ist die einzige Lösung für das Miteinander. Für diesen Prozess, dass es noch nicht da ist, bedeutet zu vergeben. Und es ist eine ganz harte Schule, weil manchmal ist Vergeben nicht so einfach dahingesagt. Manchmal ist Vergeben was, wo der andere noch nicht mal drum gebeten hat, dass du vergibst. Und es ist trotzdem an dir zu vergeben. Und es fühlt sich manchmal richtig, richtig unfair an. Und das ist wieder so ein Punkt. Und wir dürfen uns auf diesen Jesus stellen, unser Fundament, und dürfen sagen, Gott, gib mir ein Herz, was vergebungsbereit ist. Auch wenn es kein Verzeihen gab an der anderen Seite, keine Entschuldigung, kein auf mich zugehen. Der andere ist immer noch doof. Gott, gib mir ein vergebungsbereites Herz. Mir geht es nicht darum, gegenüber dem anderen zu gewinnen und zu zeigen, jetzt warten wir mal so lange, bis du es verstanden hast, sondern mir geht es in allererster Linie darum, was Jesus möchte. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, ohne dass die Welt vor ihm stand und gesagt hat, vergib mir. Jetzt fangen wir an, danach fangen wir an, zu Jesus zu kommen und zu sagen, vergib mir, ich will dir folgen. Und auch nicht mehr jetzt, sagt es die Welt, sondern es sind nur wenige. Wir dürfen uns dort wirklich Jesus als Beispiel nehmen und ein Stück weit auch diesen Schmerz am Kreuz ertragen. Und es ist Schmerz. Es ist Schmerz, unfaire Dinge zu erleben. Gemeinsam auf dem Weg zu sein bedeutet aber auch, dass es ganz praktisch wird. Ich bin jetzt kein Bergsteiger. Einige von uns sind Leute, die auf Berge steigen. Ich bin eher Wanderer, wenn überhaupt. Aber wenn du Bergsteiger siehst, sind sie selten allein, sondern es gibt immer zwei, die aufeinander achten, die sich helfen, die sich stützen. Hebräer 10, 24 bis 25, lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir brauchen uns gegenseitig, hier merken wir es wieder. Wir brauchen gegenseitig das Ansporn, dass wir sprechen uns die guten Dinge zu, die Gott in sein Wort gegeben hat. Wir sprechen uns prophetische Worte zu. Das hat ganz viel mit dieser Gegenwart Gottes zu tun. Das ein Ding zum Beispiel ist, dass wir manchmal Eindrücke über andere Menschen bekommen und ihnen gut tun können, indem wir Gottes Blick, Gottes Worte weitergeben dürfen. Wir dürfen uns stützen und wir dürfen so erfahren, dass ich nicht allein bin. Ich ganz persönlich bin froh in meinem Leben über jeden Menschen, der mich angespornt hat, der mich in Frage gestellt hat, der mich ermutigt hat, der einfach zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mitch, guck mal. Und dann ging es in ganz verschiedene Richtungen. Ich will dir heute versprechen, dass du es alleine nicht schaffst. Du brauchst diese Gemeinschaft. Du wirst sonst irgendwann aufgeben, weil du merkst, dass es einfach nicht funktioniert. Und diese Art von Gemeinschaft, die ich beschreibe, sollten wir eigentlich in unserer Gemeinde hier finden. Das ist das, was Gott anlegt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir füreinander da sind, dass wir uns stützen, dass wir uns einfach begleiten auf diesem Weg, auf dem wir sind. Und das Interessante ist, Paulus mahnt ja am Ende, verlasst nicht diese Gemeinschaft. Das heißt, damals war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es muss Leute gegeben haben, die Gemeinschaft verlassen haben. Was waren die Gründe? Wahrscheinlich waren genau die Gründe das, dass Uneinheit entstanden ist, dass Menschen miteinander Streit hatten, dass Menschen nicht vergebungsbereit waren und gesagt haben, mir reicht's jetzt, ich will nicht mehr hier dazugehören, ich gehe woanders hin. Dort sind alle besser. Und deswegen mahnt Paulus eben nicht umzukehren und wegzugehen, sondern wir sind ermahnt, ein Stück weit Widerstand zu leisten, auch manchmal unserem verletzten Herzen. Und nicht zurück in unsere Enttäuschung und unsere Einsamkeit zu gehen. Wie gesagt, wo Menschen zusammenkommen, da wird es nicht ausbleiben, dass wir uns gegenseitig verletzen. Aber wir können auch viel, viel mehr finden, als wenn wir in unserem Wohnzimmer sitzen und ganz allein für uns sind. Diese Gemeinschaft kann so viel mehr bereichernd sein, als alles andere, was wir erleben können in Einsamkeit. Neben dem Anspornen steht aber auch das Ermahnen und Zurechtweisen. Ich glaube, hier sind wir schon viel besser drin im Ermahnen und Zurechtweisen als im Anspornen und im gute Dinge zusagen. Das fällt uns manchmal viel leichter. Der Matthias hat vor 3 Wochen über diesen Ratschlag gepredigt, also über den Schlag im Ratschlag quasi. Also nicht das Ratschlagen, sondern ich gebe dir einen Rat und schlage ihn dir ins Gesicht. Und auch wenn dieser Schlag wehtut, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir uns ermahnen lassen sollten, dass wir das nicht aus unserem Leben wegwischen. In den Sprüchen, und ihr könnt gerne mal diese Weisheitsbücher, diese Sprüche lesen, dort lesen wir ganz viel über dieses Ermahnen, aber nicht in Hinsicht von Zerstören, sondern in Hinsicht von Motivieren. Und das ist genau der Punkt, wenn wir ermahnen, dort geht es um unsere Motivation, wie wir ermahnen. Warum wir ermahnen. Die Bibel findet immer nur das Ermahnen in Liebe und Weisheit. Nicht das Ermahnen aufgrund von, hatte ich jetzt mal einfach so als Eindruck, dir das sagen zu müssen. Oder ich will dir mal zeigen, dass ich es besser kann. Egal warum ihr ermahnt und wie ihr ermahnt, ihr seid als Ermahnender quasi ein Stück weit in der Pflicht, eure Motivation anzuschauen. Und mit diesem Jesus, auf dem wir stehen und Gemeinde bauen, darüber zu sprechen, warum ihr das tun wollt. Wenn die Motivation Liebe ist und wenn die Motivation ist, quasi Gott dem anderen wieder zuzusprechen, um ihm einen Horizont zu erweitern, dann glaube ich, ist es gut, dass wir uns gegenseitig ermahnen und auch manchmal Dinge in unserem Leben besprechen, die man selbst nicht sieht, aber die man sehen sollte. Ich bin, wenn ich meine Vergangenheit schaue, weiß ich, dass ich beides erlebt habe. Ich habe erlebt, wie Menschen mich kritisiert haben oder ermahnt haben, wie auch immer man sieht, wo ich danach gemerkt habe, nee, das war tatsächlich eher zerstörend. Und vieles davon hängt immer noch in mir. Und man merkt, das kommt manchmal hoch. Also das sind solche Gedanken, die kommen einfach in Situationen. Und da merkt man, da bin ich verletzt worden. Und dann gibt es aber auch die ermahnenden Dinge in meinem Leben, wo ich tatsächlich mein Leben verändert habe danach, wo ich diese Bereiche Gott geöffnet habe, weil ich gemerkt habe, hier ist Dreck, den ich selber nicht gesehen habe. Und ich bin froh über diese Dinge, weil ich sie zu Gott bringen konnte. Und ich bin froh, dass es diese Lasten weg sind. Es gibt quasi diese zwei Seiten. Und leider ist der, der quasi das ermahnende Wort bekommt, nicht in der Lage, das vorher auszusuchen, sondern es ist ein Aufruf an uns, wenn wir agieren, wie wir auf Menschen zugehen, mit dem richtigen Herzen. Ein Ding aus den Sprüchen habe ich mitgebracht, Sprüche 25, Vers 12, ein goldener Ohrring, ich habe noch einen schwarzen, und ein Halsgeschmeide aus feinem Gold, so ist ein weiser Mahner für ein hörendes Ohr. Da können sich die Frauen vielleicht mehr identifizieren, der goldene Ohrring und das Geschmeide. Es ist was Tolles, wenn du einen weisenden, mahnenden und auf ein offenes Ohr triffst. Der letzte Punkt und die Art von Gemeinschaft, die wir leben, ist die Beziehungsgemeinschaft. Und nicht falsch verstehen, dass da jetzt als letztes kommt, das ist nicht die Folge von den ersten dreien, und wenn wir die im Griff haben, dann kommt quasi das Add-on, Beziehungsgemeinschaft, sondern das könnte auch ganz am Anfang stehen. Das hat keine Wertigkeit. Was prägt eine gute Beziehung? Habe ich überlegt. Eine gute Beziehung prägt in allererster Linie, dass ich für den anderen bin. Dass ich mich für den anderen freue, dass ich ihm Erfolg gönne, dass ich ihn gönne, dass er besser ist wie ich an Stellen. Dass ich jemanden sehe, der, dem ich gut tun möchte. Das macht gute Beziehung aus. Und was ist dann der Gegenspieler? Der Gegenspieler ist Stolz in uns, ist Neid in uns, ist Missgunst in uns. Da könnte ich heute wieder die Predigt drüber halten, aber wir haben ganz tolle Predigten auf unserer Internetseite über diese Themen. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Wir sind alle in diesen Prozessen von Neid, Stolz und Missgunst. Das haben wir, glaube ich, festgestellt in den letzten Wochen, wo wir das behandelt haben. Und es ist wichtig, die Dinge auszureißen. Es ist wichtig, so lange in diesen Dingen zu bleiben und so lange diesen Kreis zu ziehen, bis endlich die Wurzel ausgerissen ist, weil diese Wurzel wird immer wieder neue Blätter hervorbringen. Ich weiß nicht, ob du, ich habe eine Quecke im Garten und die ist mit dem Mutterboden gekommen, der bei mir eingebaut worden ist quasi, und diese Quecke kann ich mit dem Rasenmäher Woche für Woche wegmähen, die kommt immer wieder. Da habe ich mir jetzt so ein Ding gekauft, das stichst du quasi über dieser Quecke ein und hebelst die raus und dann ziehst du so eine Wurzel raus. Und so ist es mit Stolz und Neid in unserem Leben. Das Ding hat extrem lange Wurzeln und das ist nicht mit einmal wegmähen und einmal kurz, ich bin berührt an der Predigt und jawohl, da ist Neid in meinem Leben und ich, das eine Ding bringe ich jetzt zu anderen Menschen und dann vergeben mir das. Das ist gut, wenn wir dieses tun und wenn es weggemäht wird, der Rasen sieht eindeutig besser aus. Aber ausreißen ist tiefer. Ausreißen bedeutet, mit Gott wirklich mal diese Tür zu öffnen, warum Neid in meinem Leben ist, warum Missgunst ist, warum dort Stolz in meinem Leben ist. Das ist ganz wichtig, diese Türen zu öffnen, auch wenn es dahinter stinkt und wir nicht besser aussehen danach im ersten Moment. Aber die Wurzel wird dazu führen, dass es ein englischer Rasen wird, dass unser Leben queckenfrei ist, wenn sie raus ist quasi, wenn sie ausgerissen ist. Beziehung bauen ist eine Aufgabe von jedem von euch. Wir haben nicht irgendwie ein paar Mitarbeiter, die Beziehungsbauer sind und die haben dann noch so vielleicht ein T-Shirt, Beziehungsbauer, und zu denen kannst du gehen und die bauen dann mit dir Beziehungen, sondern Beziehung bauen bedeutet für jeden von euch, es ist dein Ding. Du, wie du heute das erste Mal hier bist, auch wenn du vielleicht noch schüchtern bist und wenn du merkst, wir haben alles kennenlernen, ist komisch, also viele Leute. Der Aufruf an dich, bau Beziehungen, geh auf Menschen zu, sprich mit Menschen. Erwarte nicht immer nur, dass Menschen zu dir kommen. Komm nicht mit dieser Haltung, kümmert euch doch jetzt mal um mich. In der Haltung können wir Jahrzehnte in Gemeinden gehen. Kümmert euch doch mal um mich. Und du wirst jahrzehntelang immer so an der Grenze sitzen, an der Gefahr, wieder rauszupurzeln, weil du merkst, es kümmert sich niemand so richtig um mich. Gemeinschaft bedeutet, dass ich mich selber investiere. Natürlich wirst du erleben, dass sich Menschen um dich kümmern. Aber in erster Linie machst du einen Schritt auch hinein in diese Gemeinschaft und du gibst anderen Menschen eine Chance, mit dir Beziehung zu bauen. Und für die anderen, die schon viele Jahre hier sind, für euch möchte ich ermutigen, einen Tisch an die Tafel zu stellen, an die Tafel eures Herzens, wo Menschen hineinpassen. Wir neigen ganz schnell dazu, dass wir so ein Bild von, wie könnte Gemeinschaft aussehen, haben, und da sind 5 Tische und da passen irgendwie 20 Menschen ran und dann ist voll. Und dann haben wir also ein Gefühl von, jetzt reicht's auch langsam. Genug Beziehung, genug Leute, um die ich mich kümmere. Ich will dich ermutigen, noch einen Tisch ranzustellen und nochmal 4 Leute reinzulassen. Wie auch immer das aussieht, das wird nicht einfacher. Es treten Probleme auf, ganz praktisch. Reicht das Essen? Reicht das, was du zu geben hast, quasi für noch 4 Leute? Die Frage kann ich nicht beantworten. Aber ich kann dir sagen, dass Jesus nie gesagt hat, da ist Schluss und die Tür machen wir jetzt zu, das reicht für heute. Sondern in den Gemeinden, da anfangen, lesen wir Apostelgeschichte 2, 46 bis 47. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Wie viele das auch am Ende waren. Das Haus wurde immer größer gebaut. Wir sind hier in diese Räume gegangen und haben eigentlich diesen Wunsch gehabt, schon. Da war der Raum 3/4 voll und wir haben gemerkt, wenn wir jetzt nicht den Weg einschlagen, diese Tür zu öffnen, dass Gott uns Neues gibt, Größeres gibt, dann wird irgendwann der Zustand eintreten, dass jeder das Gefühl hat, es reicht eigentlich. Es ist jetzt voll, es ist besetzt. Such dir eine andere Gemeinde, such dir eine andere Gemeinschaft, die ist jetzt am Maximum. Jetzt haben wir wieder Platz gesammelt, es passen wieder mehr Leute hierher und es wird sicherlich alles verändern, definitiv verändern, viele Menschen eine Stimmung. Es geht vielleicht die Gefahr, dass Intimität verloren geht, die Gefahr, dass solche Herzensbeziehungen schwerer werden, dass ich am Abend so viele verschiedene Gespräche führe, dass ich zum Schluss gar nicht mal die Namen kenne von den Menschen. Es wird vielleicht alles etwas anders. Aber ich will dir Mut machen, dass wir diesem Gott fügt hinzu nicht im Wege stehen. Und dass du mit deinem Herzen diesem nicht im Wege stehst, sondern dass du bereit bist zu sagen, Gott, statte mich aus mit einem Supernamensgedächtnis, einer Weite im Kopf, dass ich mit 3 Leuten gefühlt gleichzeitig reden kann. Nee, das musst du nicht, aber dass du die richtigen Gespräche führst. Oft führen wir Gespräche und merken danach, das war heute eigentlich Quatsch. Und das richtige Gespräch hat vielleicht noch auf dich gewartet. Nochmal, für jeden der Aufruf, geh in die Gemeinschaft hinein. Und für jeden der Aufruf, lass zu, dass Menschen in diese Gemeinschaft hineinkommen können. Ich würde mich freuen, wenn das ein Motto dieser Gemeinde ist, dass wir offen dafür sind, dass Gott täglich hinzufügt und dass wir unsere Tische miteinander teilen. Ihr müsst nicht alle einladen nach Hause und quasi euren Rahmen sprengen, aber dass ihr anfangt, Menschen in euer Leben hineinzulassen. Das ist der 5. Punkt eigentlich. Das sind diese Verantwortungsbeziehungen, diese Verantwortungsgemeinschaft, die entsteht. Ich lasse Menschen mit in mein Leben hinein, übernehme ein Stück mit Verantwortung, indem ich Leben teile. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diesen Schritt gehen als Gemeinde und dass wir an der Stelle nicht stehen bleiben, dass wir bereit sind, dem Kampf die Stirn zu bieten, dass es auch manchmal nicht gut ist und manchmal nicht funktioniert, dass es manchmal Streit gibt, dass Menschen enttäuscht sind oder was auch immer, dass Menschen in diese Gemeinde kommen oder aus dieser Gemeinde gehen und sagen, die sind alle komisch, keiner wollte mit mir reden. Und dass wir das nicht in Frage stellen, sondern dass wir uns immer wieder auf das Fundament Jesus stellen und gucken, Gott, wie würdest du Gemeinde bauen? Und die Frage geht nicht nur für uns als Älteste. Die Frage geht für jeden von euch. Wie, Gott, willst du hier Gemeinde bauen? Was ist mein Ding, wo du mich hineingesetzt hast? Die Verschiedenheit des Körpers, die ich am Anfang erwähnt habe, die führt dazu, dass der Körper funktioniert. Und die Verschiedenheit unserer Gemeinde von euch führt dazu, dass diese Gemeinde funktioniert. Und wenn einer sagt, ich habe keinen Bock auf den Job, ich sitze lieber die ganze Zeit in der Ecke und sage, kümmere dich um mich, dann wird was fehlen. Dann fehlt ein Arm, dann fehlt ein Auge, dann fehlt ein Ohr. Wir können das nicht erzwingen und wir werden es auch nicht erzwingen, sondern ich will dich ermutigen. Du wirst in Gemeinde immer erleben, dass wenn du gibst, dass du bekommst. Das ist ein komisches Prinzip, aber das ist so dieses Saat- und Ernte-Prinzip, was sich durch die Bibel zieht und durch unser Leben zieht. Wir werden sehen und werden automatisch auch das ernten, was wir sehen. Und wir werden Gemeinschaft säen und werden Gemeinschaft ernten. Ich ermutige euch, das zu tun. Kurze Zusammenfassung, die vier Bereiche: Bekenntnisgemeinschaft, wir glauben an Jesus, stehen auf diesem Jesus. Der zweite Punkt, die Wertegemeinschaft, wenn ich auf Jesus stehe und wenn ich die Bibel als Gottes Wort sehe und wenn ich diesen Gott, der mit mir spricht, der hier in der Gemeinde anwesend ist, wirklich ernst nehme, dann bringt es Werte mit sich, dann bringt es Veränderungen in unserem Herzen mit sich. Nicht von uns erzwungen, sondern unsere Aufgabe ist es, Türen zu öffnen und diesen Gott hineinzulassen. Der dritte Punkt, wir sind eine Weggemeinschaft, wir sind gemeinsam auf dem Weg, mal besser und mal schlechter, aber mit diesem Ziel, bei Jesus zu sein, und dort wird es perfekt sein. Und der vierte Punkt, wir sind eine Beziehungsgemeinschaft, und Beziehung bedeutet, den anderen wertzuschätzen, den anderen zu sehen, den anderen zu lieben, und wenn ich es nicht kann, mit Gott darum zu bitten, mein Herz zu verändern. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht alleine gemacht hast, Herr, dass wir uns nicht alle irgendwie in unsere Höhlen zurückziehen und dort dich suchen und erfinden und dann ist alles gut, sondern dass deine Schöpfung darauf angelegt ist, dass sie miteinander funktioniert. Und Herr, ich bete über dieser Gemeinde aus, dass du uns neue Gemeinschaft schenkst, dort wo es nötig ist, Herr. Dass du unsere Herzen veränderst. Ich will dich bitten, Herr, dass du heute Türen öffnest, die geöffnet werden müssen. Dass dort, wo Dunkelheit in uns ist, das Licht hineinkommt und dass sich die Gemeinschaft positiv verändert, Herr. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass unsere Gemeinde und die Christen dieser Welt nicht davon geprägt sind, dass sie alles falsch machen und dass die Welt das sieht, sondern dass die Menschen erkennen, dass du hier wohnst, Herr. Ich will, dass die Menschen erkennen, dass du auf diesem Sauberg wohnst, Herr. Mach uns bereit dazu, dass dort Opfer zu bringen, Herr, Opfer in unserem Verhalten. Und Herr, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du das wirkst, Herr, dass du uns miteinander verbindest, so wie die Stühle heute mit Metall miteinander verbunden sind, sollst du der Verbinder zwischen uns sein, Heiliger Geist. Und ich wünsche mir, dass du uns Vergebungsbereitschaft gibst, Herr, weil das ist das A und das O, dass wir bereit sind, Fehler des anderen nicht anzurechnen, sondern sie zu dir zu bringen und zu sagen, es ist gut, es ist vergessen, es ist vergeben, ich will es nicht nachtragen, befreie mein Herz davon. Reiß diese bittere Wurzel aus. Heiliger Geist, danke, dass wir es nicht bringen müssen, sondern dass du die Kraft hast. Danke, dass keiner jetzt im Raum sitzen muss und überfordert sein muss, sondern dass du deine Hände ausstreckst und dass du dich freust, Herr, wenn wir als Kinder an deine Arme herankommen und sagen, tut mir leid, war Mist. Ich versuch's jetzt. Veränder du mich, Herr. Veränder du uns, Herr. Amen.